In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um 3D-Druck in der Aquaristik. Was kann man mit 3D-Druck in der Aquaristik und für unsere Aquarien überhaupt alles machen? Was sollte man vielleicht da beachten? Und ist das Ganze überhaupt interessant für uns? Aus diesem Grund habe ich mir heute in dieser Podcast-Folge einen Gast eingeladen, nämlich den Nils von Shrimp Puddle. Der Nils ist nicht nur Creator, sondern hat auch einen eigenen Online-Shop, bei dem er 3D-gedruckte Objekte selber für das Aquarium verkauft. Und ich würde sagen, das wird echt gut. Let's go. Herzlich willkommen bei Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Damit ganz herzlich willkommen zur 71. Folge des Aquaaffin-Podcasts. Ja, der ein oder andere hat es vielleicht schon im Titel gesehen, beziehungsweise die uns bei YouTube hier zuschauen, werden sicherlich auch gesehen haben. Ich habe mir heute einen Gast in diese Podcast-Folge mit eingeladen, nämlich den Nils von Shrimp Puddle. Und ich hatte es ja gerade schon in der Anmoderation so ein bisschen anklingen lassen. Das Ganze dreht sich heute hier um 3D-Druck in der Aquaristik. Und ich bin natürlich selber auch 3D-Druck-affin und habe auch selber einen 3D-Drucker zu Hause stehen, aber mache das Ganze eher so als Hobby nebenbei. Und da dachte ich mir, wen gibt es denn noch so, den man einladen kann, der wirklich das auch professionell macht und der sehr viel mehr Erfahrung hat und von dem wir hier alle profitieren können. Deswegen begrüße ich ganz herzlich den Nils hier in dieser heutigen Podcast-Folge.
Servus.
Ja, Nils, du warst ja schon vor, wir hatten eben gesagt, so knapp einem Jahr ungefähr bei mir hier im Podcast schon mal da. Aber in der Zwischenzeit sind ja sicherlich einige Leute von euch dazugekommen. Und vielleicht kannst du dich einfach nochmal in ein paar kurzen Sätzen vorstellen. Wer bist du? Was machst du auf YouTube? Was hat es mit deinem Online-Shop auf sich? Genau, gerne das Wort an dich.
Ja, ich bin der Nils Kössmann oder wie mich die meisten auch kennen als der Nils von Shrimp Puddle. Immer noch 30 Jahre jung, 2 Monate noch circa, zum Glück. ja, ich betreibe einen YouTube-Kanal seit jetzt knapp 6,5, 7 Jahren. In der Aquaristik bin ich jetzt schon fast 20 Jahre. Hauptsächlich wirbellosen Bereich, also alles so Richtung Garnelen, Krebse, Schnecken, Krabben. Alles in die Richtung, aber auch Fische ist hier und da das Thema bei mir. Und ja, seit jetzt knapp einem Jahr stelle ich auch selber 3D-gedruckte Produkte speziell für die Aquaristik her.
Okay, und das stellst du dann deiner Community quasi in deinem eigenen Online-Shop bereit?
Ja, wir haben einen recht interessanten Ansatz, den hatte ich mir anfangs so... Ja, eigentlich eher so als Basisidee ausgedacht, hatte aber gar nicht so gedacht, dass wir es mit der Zeit so stark ausbauen. Und zwar war die Idee, Produkte mit der Community zusammen entwickeln, weil ich sag mal, es ist immer schön, wenn jemand wie ich da hockt mit ein paar Jahren Expertise und sagt, ja, Produkt XY, das wäre jetzt mal eine Idee, das bringen wir mal raus, das hauen wir mal an den Markt, um dann im schlimmsten Fall vielleicht festzustellen, dass es keiner braucht. Und ich tue generell in der Produktentwicklung sehr viel die Community auf Instagram, Facebook und vor allem auch YouTube mit einbinden, dass ich sage, Leute, wo seht ihr einen Bedarf? Was denkt ihr zu Produkt XY? Denkt ihr, das könnte so interessant sein für den Aquarianer zu Hause? Oder dass ich auch mal ein Produkt zeige und sage, ja, was haltet ihr da von der Farbe, von der Form? Und dementsprechend schaffe ich sehr, sehr viel mit dem Community-Feedback und das kommt bis dato auch wirklich sehr, sehr gut an.
Okay, das hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an. Als ich mir damals so einen 3D-Drucker gekauft habe, habe ich gedacht, okay, ich war an einer kleinen Aquariensteuerung dran und brauchte dafür ganz schnell ein Gehäuse. Ne? Mhm. So klassisch mit Mikrochip und dann, okay, man muss sich irgendwie für das Gehäuse, für das Display irgendwas basteln. Und da war dann natürlich so der erste Berührungspunkt, okay, wie macht denn das die Industrie? Und bei der Industrie ist es ja meistens so, dass man Spritzgussverfahren einsetzt, ne? Das heißt, dass dann das Plastik in eine Form gedruckt wird. Das funktioniert bei deinen Produkten, aber dann denke ich mal, dass so ja sehr dynamisch entwickelt wird, dann wahrscheinlich nicht. Oder ist doch sicherlich ziemlich teuer, oder?
Also ja, viele Dinge, wie zum Beispiel auch Luftheberantriebe, das waren ja so mit meinen ersten Produkte, werden meistens in Spritzgussverfahren hergestellt. Der Punkt ist halt der, du musst dir so eine Form erstmal herstellen lassen. Das kostet je nach Form und nach Menge der Form, weil meistens macht man nicht nur eine Form, sondern halt so einen kompletten Block, wo halt mehrere reinpassen. Das kann schon wirklich so mittelstelliger, vierstelliger Bereich sein und das musst du natürlich dann auch erstmal in der Produktion wieder reinholen können. Und da ist 3D-Druck natürlich ein sehr schöner Ansatz zu sagen, weil okay, ich entwickle meine Produkte, tu mir mal erst einen Prototyp drucken und guck, ist es überhaupt was oder ist es absoluter Schrott, den ich mir ausgedacht habe. Und dann kann ich sagen, okay, hier vielleicht noch Stellschräubchen, da ein bisschen verfeinern und dann wirklich sagen, okay, ich gebe 3D-Druck in die Massenproduktion und da brauche ich halt keine individuellen Formen. Ich habe meinen Drucker und der Drucker kann mir 5000 verschiedene Produkte hintereinander drucken. Da brauche ich nicht für jedes einzelne eine passende Form halt. Das ist ein Riesenvorteil.
Okay, jetzt reden wir ja eigentlich die ganze Zeit schon über 3D-Druck, aber vielleicht weiß der ein oder andere nicht, was jetzt wirklich 3D-Druck heißt. Also bei mir ist es halt so, dass ich einen ganz normalen klassischen 3D-Drucker zu Hause habe. Gibt es denn da irgendwie Unterschiede? Gibt es da viel verschiedene Verfahrensweisen? Was ist denn eigentlich überhaupt 3D-Druck?
Also 3D-Druck, per se die Begriffsdefinition ist im Prinzip erstmal ein Drucker, der dreidimensional was drucken kann, weil wir kennen natürlich auch normale Drucker, die uns einen Text auf ein Blatt Papier drucken können. Das ist so gesehen, wenn man jetzt klugscheißen will, sogar nur eine Dimension, weil das Blatt wird ja fortgefördert. Und 3D-Druck kann mir im Prinzip ein dreidimensionales Objekt herstellen. Es gibt aktuell so, das sind die zwei gängigsten Druckverfahren. Einmal der FDM-Druck, das ist eigentlich so der klassische Druck, wie es die meisten verwenden. Ich sag mal, ihr habt eine Platte jetzt blöd gesagt, ihr habt einen Drucker, der schmilzt ein Filament, das kommt dann vorne aus so einer kleinen Düse raus. Und wenn wir mal angenommen einen Würfel machen würden, würde er gerade jetzt ein Viereck aufziehen, einen Hauch höher fahren, wieder ein Viereck aufziehen, das immer wieder etappenweise, bis halt ein Würfel rausgekommen ist. Oh.
Das heißt, würde mehr oder weniger Schicht für Schicht quasi
Genau.
ein Objekt gedruckt.
Genau.
Okay.
Das andere große Thema jetzt aber halt nicht für den Aquaristikbereich, da sind wir nämlich schon beim Punkt, ist ein sogenannter Resindrucker, sprich der schafft mit einem flüssigen Resin, gibt es mittlerweile auch ein, zwei andere Flüssigmittel, sogar mittlerweile nachhaltig, das ist ein großes Thema, das kommt immer mehr. Muss man sich's vorstellen, ihr habt wie eine Badewanne, sag ich mal, wo unten ein Fernseher drin ist, also sprich ein Bildschirm mit kleinen Pixeln. Von oben fährt eine Platte rein in dieses Tauchbett und nach gehen diese Lichtioden an und die sorgen für eine kurzzeitige Erhärtung. Wenn wir jetzt wieder einen Würfel machen, sprich, es wäre dann immer wie ein Viereck und dann fährt der schichtweise hoch und der tut praktisch andersrum drucken. Was der andere nach oben hin aufsetzt, zieht der andere nach oben und der schafft halt über diesen Flüssigdruck, hat an sich für jetzt zum Beispiel Modellbau oder Cosplay werden die auch viel verwendet. Du kannst deutlich feinere Profile drucken und auch ohne großartige Stützen oder Supports in irgendeiner Form. Das ist halt ein großer Vorteil. Aber zum aktuellen Zeitpunkt, auch meines Wissensstands nach, gibt es keine Flüssigmittel, Maneba-Resin für Resindrucker, die dauerhaft für die Belastung unter Wasser geeignet sind.
Okay, das heißt aber dann, wir haben zumindest schon mal Industrie irgendwie dieses Spritzgussverfahren, was aber für uns jetzt, ich sag mal, im Hobby oder vielleicht im semi-professionellen Bereich jetzt nicht so richtig anwendbar ist. Welches 3D-Druckverfahren wendest du denn bei dir an, bei deinen, also gut, klar, eigentlich, wenn man es jetzt aus der Brille betrachtet, ist ja natürlich dann der FDM-Drucker gesetzt bei dir,
Ja.
weil das andere natürlich nicht funktioniert. Das ist jetzt natürlich,
Ja.
kombiniere. Aber okay, cool. Was kann man denn eigentlich mit 3D-Druck, mindestens wenn wir uns jetzt mal so die Aquaristik angucken, was kann man denn da eigentlich machen? Alles, also wie kann man sich das vorstellen? Was für Objekte könnte man für ein Aquarium alles mit 3D-Druck dann wirklich erstellen und ausdrucken? Hast du da
Also
irgendwie so grobe Dinge? Also klar, natürlich hast du bei dir im Shop ganz viele Sachen drin, aber wird dann auch häufig von der Community zum Beispiel angefragt. Und das ist ja auch schon zum Beispiel ein Bedarfspunkt wahrscheinlich dann.
Was Produktionstechnisches angeht, würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen und mittlerweile sagen, dass bei den FDM-Druckern keine Grenzen mehr gesetzt sind. Die Drucker werden immer schneller, immer feiner von den Druckprofilen her und ich sag mal, mit vielleicht an gewissen Stellen Unterstützung, sogenannten Supports, kannst du die verrücktesten Formen drucken. Also ich behaupte dem Ganzen, der Fantasie sind dort formentechnisch keine Grenzen gesetzt. Was die Community viel fragt, würde ich sagen, Platz 1 ist wirklich Tuning von bestehenden Aquarien, Objekten oder Technik, also viel Filterzubehör, Auslässe, Schutzgitter, gerade auch für Garnelen, Babygarnelen, sichere Einlässe, Zubehör für Skimmer, oben so Einlauf, Schutzgitter, ähnliches. Das wird wirklich viel gefragt. Ansonsten halt die Antriebe waren ein Riesenthema. Und ich habe dann so ein bisschen das Thema für mich angeschnitten, Deko, weil Deko war mir teils zu teuer geworden, muss ich ehrlich sagen. Also viel, gerade auch im wirbellosen Bereich, wird halt mit Ton gemacht. Und
Diese ganz klassischen Röhren, die man so
genau,
hat, ne? Die,
genau.
diese
Ja.
die findet man ja doch häufig, aber.
Genau. Und mein Motto ist ja auch wirklich, Aquaristikprodukte herzustellen, die einsteigerfreundlich und vor allem auch freundlich fürs Portemonnaie sind. Und gerade auch bei Deko ist es mir stellenweise aufgefallen, wo ich vielleicht eine Dreierhöhle gesehen habe, wo, ich sag mal, ein kleiner Finger durchpasst und die Höhle hat mittlerweile, was weiß ich, 8,99 gekostet. Klar, auf der einen Seite, die Rohstoffpreise werden immer höher. Nur da habe ich mir halt auch gesagt, vielleicht kann man das auch mit 3D-Druck machen und vielleicht geht das auch ein bisschen günstiger. Und ja, bei manchen Sachen merkt man dann doch schon, dass man fast einen halben Preis von Vergleichsprodukten erreichen kann. Und ich denke, da war dann auch bei vielen so der Knackpunkt erreicht, dass sie gesagt haben, oh, könnte man nicht das mal auch aus 3D-Druck probieren? Was ist denn vielleicht mit so einer wellenförmigen Höhle? Und ja, dann sind massenhaft E-Mails auf mich eingeflogen mit 5000 Vorschlägen, die ich bis heute nicht alle abarbeiten konnte.
Okay, cool. Aber das heißt, wir können ja eigentlich, kann man sagen, dass gerade 3D-Druck, glaube ich, sehr, sehr gerne für so Erweiterungen von existierenden Produkten zum Beispiel auch
Häufig, ja.
genutzt wird. Ne?
Ja.
Also, wenn man zum Beispiel sagt, Tuning fällt mir so zum Beispiel bei mir so der Skimmer ein, den man dann nochmal irgendwie einen anderen Aus verpassen kann oder irgendwie, wie du auch schon sagtest, irgendwie vom Garnelenschutz her gedacht, Gitter oder sowas. Das sind ja so, glaube ich, klassische Sachen, wo 3D-Druck immer ganz gerne auch eingesetzt wird. Jetzt ist es natürlich so, wenn du sagst, okay, Deko-Objekte oder was, die, wenn ich jetzt selber vielleicht einen 3D-Drucker habe, werde ich natürlich wissen, ne, wo man oder wie man vielleicht auch 3D-Objekte selber machen kann. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt nicht unbedingt im 3D-Druckbereich schon drinne bin, beziehungsweise sage, okay, hey, ich möchte mir jetzt vielleicht einen 3D-Drucker kaufen, aber ich kann noch nicht wirklich mit CAD-Programmen umgehen, also das heißt Programmen, die mehr oder weniger wirklich, in denen du Objekte erstellen kannst. Gibt es da irgendwie Plattformen, von bei denen man zum Beispiel Deko-Objekte oder irgendwie Zubehör vielleicht von anderen schon irgendwie holen kann, also die dann schon, die man einfach ausdrucken kann zu Hause, so Plug-and-Play-mäßig. Kennst du da welche?
Ja, es gibt verschiedene Plattformen, wo man auch großteils kostenlos Dateien runterladen kann. Wo ich zum Beispiel außerhalb der Aquaristik mir gern mal was runterlade, gerade so für Merchandise-Artikel, so Gaming-Bereich, ist Printables, das ist eine sehr gute Seite. Open3D gibt es, glaube ich, noch und so Geschichten. Da gibt es wirklich einige Seiten. Es gibt aber auch Seiten, wo man bezahlen muss für die Dateien, aber das sind dann meistens auch keine Weltsbeträge.
Ich kenne an der Stelle zum Beispiel noch Thingiverse, ne,
Genau,
was bei
Thingiverse,
mir
ja.
immer ganz gerne
Ja,
genutzt
ja.
wird, ne, gerade wenn es dann halt darum geht, 3D-Objekte manchmal selber zu machen. Ja, dann gucke ich lieber erstmal vorher, ob es nicht vielleicht schon jemanden gab, der das auch schon mal erstellt hat, zum Beispiel für irgendeinen Skimmer oder sowas, ein Schutzgitter oder so, bevor ich das halt alles aber selber mache. Natürlich, wenn man es selber macht, lernt man natürlich auch noch was dabei, aber trotzdem geht es natürlich schneller, wenn man sich dann ja zum Beispiel schon bestehende Modellen irgendwie bedient. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt einen 3D-Drucker habe, ich glaube 3D-Druck und Aquaristik. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich mit Wasser in Berührung komme, also natürlich den 3D-Drucker, sondern das Objekt, was
Ja.
quasi aus dem 3D-Drucker rauskommt, dann ist das natürlich eine Kombination, die, glaube ich, recht ungewöhnlich ist, würde ich jetzt mal sagen. Also ich meine, die meisten 3D-Drucker-Enthusiasten werden sicherlich weniger mit ihren 3D-Objekten irgendwas im Wasser machen. Da gibt es ja sicherlich Dinge, die man irgendwie beachten sollte. Gerade so beim Filament denke ich so daran, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur irgendein Filament nutze, kann ich da jedes benutzen oder gibt es da irgendwie bestimmte Limitationen? Sollte ich da auf eine bestimmte Art des Filaments achten oder was ist auch so mit Schadstoffen? Das ist ja auch gerade so, wenn wir unsere Bewohner im Aquarium schützen wollen, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wie funktioniert das bei dir gerade auch natürlich dann mit deinen 3D-Druckobjekten aus deinem Shop? Wie machst du das denn bei dir?
Also, einmal noch, um das Thema gerade nochmal Kunststoff in der Aquaristik aufzugreifen, weil du es gerade angesprochen hast. Ich finde es immer wieder lustig. Ich stoße ja auch hier und da wirklich auf Leute, die dann so sagen, ah, Plastiklumps will ich nicht im Aquarium, warum tut man Kunststoff ins Becken? Und da habe ich auch auf meiner Webseite so einen schönen Leitspruch, und zwar, stell dir die Aquaristik ohne Kunststoff vor. Okay, du hast keinen Filter. Du hast keinen Filterschwamm, du hast keinen Heizstab. Wenn man möchte, kann man auch vielleicht noch Silikon zu den Kunststoffen ziehen. Das heißt, deine Scheiben sind nicht verklebt. Du hast keine Futterdosen für dein Futter und man könnte ewig so weitermachen. Und gerade Kunststoff ist halt was, was die Aquaristik preiswert macht. Klar, wir kriegen zum Beispiel auch Filter komplett aus Edelstahl. Man sieht ja Paradebeispiele von ADR. Aber ist es dann die Frage, möchte ich vielleicht 30 € für einen Filter bezahlen oder möchte ich 200 € für einen Filter bezahlen? Und da schreckt halt wieder das Thema ab. Okay, will ein Aquarium haben, will aber nicht gleich einen Tausender für hinlegen, weil ich weiß ja noch gar nicht, ob das Hobby dauerhaft was für mich ist. Und gerade auch aus dem Aspekt, um jetzt überzugehen aufs Thema, was für Filamente oder was für Kunststoffe. Das Schöne ist wirklich, dass man mittlerweile nachhaltig arbeiten kann. Oder auch speziell zu sagen, mit nachwachsenden Rohstoffen. Das wissen auch viele nicht, weil es gibt Tatsache schon seit längerer Zeit Plastik, das aus Pflanzenmüll, aus Pflanzenresten hergestellt wird.
Okay,
Und
jetzt machst du mich aber neugierig.
Das hatte ich auch anfangs überhaupt nicht großartig auf dem Schirm. Ich wusste zwar, okay, es gibt PP, es gibt PPE, PU, whatever und so weiter, aber da steckst du ja auch nicht so wirklich drin, dass du direkt sagst, okay, ausgesprochen ist es das, das, das und das und da ist das, das und das drin. Keine Ahnung, sage ich auch ehrlich dazu. Stecke ich auch bis heute nicht 100% bei allem drin. Aber da gibt es den schönen Kunststoff PLA. Und PLA wird bei den meisten Herstellern ist immer irgendwo ein bisschen Unterschied bei den verschiedenen Herstellern, aber bei den meisten Herstellern zu über 90% aus zum Beispiel Maisstärke, aus Maisschrot hergestellt, teils auch aus Sojaresten, also Abfällen aus der Landwirtschaft. Und das finde ich ist doch schon ein ziemlich cooles Thema und macht dann einem vielleicht auch so den Gedanken ein bisschen ertragbarer, dass man doch vielleicht hier und da ein bisschen mehr Plastik im Aquarium hat, was ja letztendlich auch, wenn man es richtig anstellt, natürlich aussehen kann. Und PLA ist so das große Hauptthema. Was auch noch geht für die Aquaristik, ist PETG. Alles andere ist mit Vorsicht zu genießen. So Sachen auch wie ASA, TPU und ähnliches. Ich verfahre bis heute nach dem Punkt, ich verwende nur Filamente, also Kunststoffe, die eine Lebensmittelechtheitszertifizierung haben. Das ist der Punkt, da könnt ihr auch, wenn ihr 3D drucken wollt, drauf achten. Es gibt bei fast jedem vernünftigen Hersteller, auch auf denen ihrer Webseite, die ganzen Zertifikate bei den Filamenten mit dabei und die sollten im Idealfall als Lebensmittel echt zertifiziert sein. Punkt, 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 ganz kurze Ergänzung noch, heißt, auch für meinen Bereich, alles funktioniert gut, was lebensmittelecht ist, im Süßwasser. Für Meerwasser werdet ihr zum aktuellen Zeitpunkt keinen zertifizierten, druckbaren Kunststoff finden. Man kann
Ah, das ist schon
probieren.
mal eine sehr, sehr gute Info, weil das wäre nämlich auch eine Frage gewesen. Was mache ich denn, wenn ich jetzt vielleicht ein Meerwasser-Aquarium zu Hause habe? Könnte ich das genauso einsetzen? Also ist da wirklich noch ein Unterschied? Aber das heißt dann, 3D-Druck und Meerwasser verträgt sich nicht so gut.
Man muss es wirklich probieren. Also ich habe ja bei mir kein Meerwasserbecken, aber zum Beispiel ein Brackwasserbecken mit einer Salinität von 1014, glaube ich, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, wo ich die Hawaii-Garnelen drin halte. Und da ist mittlerweile seit fast ein Dreivierteljahr einer meiner Luftheberantriebe drin und der läuft bis heute im Prinzip wie im Süßwasser und sieht auch unverändert aus. Der Punkt ist ja der, das reagiert zumindest PLA und PETG nicht großartig mit den Salzen per se, dass man jetzt sagt, okay, das wird irgendwelche Giftstoffe ans Wasser abgeben. Es ist ja immer noch lebensmittelecht. Der Punkt ist der, man muss halt Langzeit mal das Ganze prüfen, ob es vielleicht schneller brüchiger wird, ob es vielleicht in die andere Richtung geht, dass es durch Salz, warum auch immer, durch eine chemische Reaktion weicher wird, sich verformt. Das sind halt so Geschichten. Da müsste man probieren, aber ihr werdet keinen Filamenthersteller auf dem Markt finden, der sagt, ja, mein Filament ist für Meerwasser geeignet. Es gibt Kunststoffe, die können es, aber halt im 3D-Druckbereich jetzt nicht so ausgeschrieben.
Also das heißt, eigentlich kann man sagen, wenn man jetzt im Meerwasserbereich unterwegs ist, sehr mit Vorsicht alle Sachen genießen, gerade was das Thema auch dann angeht, okay, Stabilität des 3D-Objektes generell, glaube ich, im Wasser sollte man das sicherlich hin und wieder mal prüfen, aber prinzipiell Süßwasser, okay, Meerwasseraquaristik, so, naja.
Ja, so könnte man es
Okay.
formulieren, ja.
Gut, dann ist natürlich so die Sache, okay, jetzt wird der ein oder andere sicher schon alleine aus dieser Podcast-Folge heraus sagen, okay, ich hätte so richtig Bock, mir irgendwie was ins Aquarium reinzuhängen, zu stellen, zu legen, was irgendwie 3D gedruckt ist. Und ich glaube, 3D-Druck ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber jetzt scheut natürlich der ein oder andere natürlich die Investition am Anfang. Und jetzt muss man ja schon sagen, wenn ich jetzt so überlege, ich habe mit meinem Anycubic damals angefangen. Ne? Du hast ein ba Bamboo Labs, ne, glaube ich, bei dir zu Hause. Ich glaube, da liegen Welten in der heutigen Zeit zwischen. Also wenn ich so sehe, was heute aus 3D-Druckern rauskommt, dann könnte das auch fast so aus Spritzgussverfahren schon fast rauskommen. Also alleine, wenn ich mal den Unterschied zwischen meinem 3D-Objekt und einem aus so einem Drucker sehe, ist das natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Aber ich glaube, da ist auch noch mal bisschen das Preisgefälle sicherlich etwas anders zumindestens.
Ja.
Jetzt ist natürlich so die Sache, okay, was kann ich denn machen, wenn ich jetzt keinen 3D-Drucker zu Hause habe? Gibt es da irgendwie Services, an die man sich wenden kann, dass man zum Beispiel irgendwie, man hat zum Beispiel irgendwas gefunden oder selber irgendwas designt und möchte das ausdrucken lassen, kann man das irgendwie machen? Was gibt's da so am Markt?
Also es gibt Tatsache, wenn man sagt, okay, der Kostenfaktor ist mir erstmal zu hoch, mir einen 3D-Drucker anzuschaffen. Online-Druck-Services, sprich, ich habe meine Datei, da gibt es verschiedene Formate, die ich zum Beispiel auch mir von einer kostenlosen Seite wie Printables ziehen kann. Und die kann ich dann bei denen hochladen, kann sagen, ich will es aus dem und dem Filament, ich will die und die Farbe und ich will, was weiß ich, 20 Stück. Und je nach Online-Anbieter kann das sogar dann schon innerhalb von einer Woche bei einem verpackt in einem Päckchen vor der Haustür liegen. Man muss natürlich immer abwägen, wie häufig möchte oder muss ich ab einem gewissen Punkt 3D drucken, weil ich habe mir hier und da von diesen Online-Services auch mal die Preisgestaltung angeguckt. Ich stecke da ja auch mittlerweile recht tief in der Materie drin, kriege ja auch immer bessere Konditionen durch höhere Abnahmen bei den Filamenten und muss schon sagen, ich kann mir bei manchen Shops schon vorstellen, dass ja der Inhaber des Shops so in den ersten ein, zwei Jahren Porsche fahren kann. Und da muss man natürlich sagen, jetzt ganz blöd gesagt, wenn du sagst, okay, ich habe 40, 50 Objekte im Jahr, die ich gedruckt haben will und die Tendenz ist steigen, dann ist einfach irgendwo so der Breakpoint, wo du sagen musst, okay, ist vielleicht doch sinnvoller, mir einen Drucker zu kaufen, weil einen Drucker kaufst du mal und im Normalfall läuft er dann auch jahrelang oder jahrzehntelang und du musst halt nur noch das Verbrauchsmaterial, sprich das Filament nachkaufen.
Ja, bei mir war es ähnlich, glaube ich. Als ich damals angefangen habe mit dieser Aquariensteuerung, habe ich dann auch mal so angeguckt, okay, was bezahlt man denn so, wenn ich jetzt mir das irgendwo ausdrucken lasse? Und dann relativ schnell auf den Trichter gekommen, okay, ich kaufe mir doch einen 3D-Drucker. Weil man dann doch, glaube ich, merkt, dass gerade wenn man, wie du auch schon sagtest, wenn man dann vielleicht mal mehrere Dinge drucken lassen möchte, dass sich dann, auch wenn der 3D-Drucker vielleicht in Anführungszeichen ein etwas günstigeres Modell vielleicht dann ist, aber trotzdem relativ schnell wieder rechnet, gerade wenn man dann vielleicht mal ein oder zwei Revisionen von dem Produkt macht. Weil ich glaube, das kann ich euch an der Stelle zumindest so eine Erfahrung, ich glaube, Nils kann es sogar noch besser sagen. Ich glaube, wenn man mal ein 3D-Objekt erstellt hat, das dann ausgedruckt hat, merkt man an der Stelle dann wieder, sobald man es schon aus dem 3D-Drucker raus hat, was hat jetzt gut funktioniert und was hat weniger gut funktioniert und macht sich dann sofort wieder dran, dann irgendwelche Punkte wieder an dem Gerät, an diesem Bauteil zu verbessern. Und ja, von daher hat man da schon, glaube ich, einige Revisionen. Ich weiß nicht, wie das bei dir abläuft, wie viele ja, Wiederholungen du brauchst bei deinen 3D-Objekten. Das ist ja sicherlich auch eine ganze Menge.
Ja, ich sag mal so, der Punkt ist, es ist ein stetiger Lernprozess, das 3D-Drucken. Ich mach's jetzt knapp über ein Jahr lang. Auch bis heute lerne ich noch und auch bis heute passieren regelmäßig noch Fehler bei den Drucken. Lustigerweise, jetzt gerade während unserem Podcast ploppt hier bei mir auf dem PC auf, dass ein Drucker eine Filamentstörung vorgefunden hat in der Durchflussmenge. Da kann ich mir schon denken, was ist. Das sind aber immer so Sachen, es ist ein stetiger Prozess. Ich bin auch ehrlich gesagt jemand, ich gucke immer, meine Frau muss da immer lachen, ich gucke 5000 Videos von irgendwelchen Technikprodukten, sei es jetzt ein 3D-Drucker vorher, um einfach so ein bisschen mehr zu wissen als das, was vielleicht die Bedienungsanleitung hergibt. Aber letztendlich nach ein paar Tagen hast du das erste Problem, wo du dastehst und dann halt erstmal selber lösungsorientiert arbeiten musst, vielleicht mal online nach Hilfe fragen oder suchen musst. Und ein 3D-Drucker ist schnell gestellt, aber man muss sich schon über die Zeit so ein bisschen seine, ich sag mal, Profile anlegen, weil ein 3D-Drucker ist leider Gottes bis heute nicht, immer noch nicht der Punkt, einfach hinstellen und drucken. Es gibt zwar, wie jetzt bei meinen von Bamboo Lab, wirklich Drucker, die sind auch im Gegensatz zu den von Anycubic zum Beispiel oder von Ender komplett vormontiert. Du packst die Kiste aus, du schließt sie an den Strom an, Viertelstunde mit Update laden und sonst was, und dann kannst du im Prinzip den ersten Druck starten. Aber halt mit der Zeit so diese Nuancen, diese Profile rauszufinden, da gehen ein paar Monate für ins Land, doch, da muss man schon ein bisschen hin und her probieren. Ich muss auch ehrlich sagen, ich drucke bis heute noch Prototypen, also es ist, weiß Gott nicht so, wie es viele auch immer in meinen Livestreams denken, dass ich mir ein Produkt ausdenke, druck's und sag, sieht gut aus, lassen wir so. Genau, das ist es, das lassen wir so. Das ist bis heute nicht der Fall. Also ich habe manchmal einen Glückstreffer, da ich sage, okay, ich brauche vielleicht bei einem Produkt zwei, drei Prototypen. Das ist noch ein guter Schnitt. Ich habe auch Produkte, da brauche ich über 10 Prototypen. Das ist einfach so, das ergibt sich über die Zeit.
Okay, ja gut, aber das kommt dann halt auch mit der Erfahrung. Ich glaube, du bist wesentlich schneller und auch sicherlich bei den Produkten, die dann nachher aus dem oder die Objekte, die aus dem 3D rauskommen, wesentlich besser dann, als wenn ich dann hin und wieder mal was drucke. Da komme ich eigentlich zu einem Thema, was ich eher am Ende der Podcast-Folge mit reinbringen wollte. Aber ich habe natürlich auch noch so ein paar kleine Anekdötchen, die man so beim 3D-Druck auch mal gerne hat. Da kommen wir nämlich so auf die Fails und Erfahrungen zu sprechen, die man so selber mit 3D-Druckern gemacht hat. Weil du es ja eben auch schon erwähnt hast, dass bei dir am PC dann was aufgeploppt, ne, dass ich zum Beispiel auch schon mal Drucke hatte, wo dann auf einmal die Filamentrolle leer war, da halt das Filament abgerissen ist, und dann hat der 3D-Drucker irgendwie über mehrere Stunden dann das Objekt weitergedruckt,
Ja.
ne, weil es noch keinen Sensor gab. Das ist sowas. Oder zum Beispiel, ich habe mir mein komplettes Heizbett, also das heißt die Platte, auf der das 3D-Objekt dann steht, dann komplett zerkratzt, weil ich mir selber ja so kleine Stellrädchen ausgedruckt habe, um diese Platte zu justieren, und habe aber nicht gemerkt, dass immer, wenn der 3D-Drucker, also das sich nach vorne und hinten bewegt, an dieser Schraube, weil sie so groß geworden ist, immer das Kabel dran hängen geblieben ist. Und mit der Zeit hat sich dann einfach die komplette Schraube quasi abgedreht, und dann hing das Bett so ein bisschen schief. Und dann so schön, wenn dann der Druckkopf mit der Nessel dann da drüber fährt, so richtig schön einmal so eine richtig tiefe Rille drin. Das sind so glaube ich, meine besten 3D-Fails, die ich so hatte. Ist bei dir irgendwas? So ein riesen Filamentklumpen, den man irgendwie mal dranhängen hatte, oder was es sonst noch so gibt?
Also ich habe mindestens alle, mal, man könnte sagen, jeden Monat einmal so einen richtig massiven Druckfail. Ich meine, ich hocke zwar auch großteils hier im Büro oder mache Sachen drüben an den Aquarien, aber ich bin auch nicht jeden Tag zu Hause. Das heißt auch vielleicht mal an einem Tag, wo ich einkaufen bin oder sonst irgendwie unterwegs bin, ich starte morgens einen Druck und stell dann nach 8 oder 10 Stunden fest, ja, ist ein riesen Spaghettihaufen geworden. Das war einmal nix. Was bei mir auch viel ein Thema war, durch die Aquarien halt auch in der Bude. Ich habe eine recht hohe Luftfeuchtigkeit, ist für die Gesundheit ganz gut, für den 3D-Druck eher weniger. Bei 3D-Druck ist man immer bestrebt, möglichst trockene Filamente zu haben, und ich hatte gerade in den ersten paar Monaten sehr viel Probleme mit Stringing. Das wird einem Nicht-3D-Drucker nichts sagen. Stringing könnt ihr euch einfach vorstellen, wie wenn über den kompletten 3D-Druck ansonsten so Kaugummifäden gezogen werden, also wie so Haarfäden überall auf dem 3D-Objekt. Sieht absolut bescheiden aus. Und das ist halt auch was viel mit der Luftfeuchtigkeit. Und das sind halt immer so Kleinigkeiten, wo man mit der Zeit draus lernt, experimentieren muss und dann wirklich auch, da muss ich mich jedes Mal immer wieder selbst ermahnen, wenn ich irgendwann ein geiles Profil, ein Druckprofil erstellt habe, speichern. Mit einem passenden Namen, dass ich auch weiß, für was es war.
Test 1, 2, 3, 4 und dann nachher
Ja,
nochmal dran.
genau.
Wie bei den Dokumenten, die man am PC immer wirklich dann versioniert mit Final und Final Final und sonst was. Nee, aber du hast ja sicherlich dann auch schon einiges erlebt. Wenn ich so zurückdenke, was ich schon alles für Fails habe, ich glaube, die brauchen wir alle gar nicht aufzählen. Ich habe aber auch immer wieder, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich dem 3D-Drucker, den ich hier habe, noch nicht so richtig vertraue oder seit den Jahren nicht so richtig vertraue, eher so einen schönen Feuerlöscher daneben stehen, falls mal irgendwas passiert, ne, weil gerade mit 3D-Druck und 200 Grad Nozzle ist ja mal schnell irgendwas abgefackelt. Und ja, das sind so Sachen, wo ich dann denke, so, okay, ich bin immer wieder froh, wenn dann der 3D-Druck erfolgreich durchgeführt worden ist und nicht das Ding wieder abhalten kann, auch wenn es halt trotzdem ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Aber ja, so ist es halt. Jeder hat da, glaube ich, seine Geschichten, ne? Das ist
Da sprichst du auch einen interessanten Punkt an. Möchte ich vielleicht auch an der Stelle mal den Leuten sagen, die drüber nachdenken, 3D-Drucker zu kaufen. Ihr müsst kein Weltgeld investieren. Ihr müsst nicht zum Start einen Drucker für über 1.000 € oder was kaufen. Es gibt schon vernünftige Drucker wirklich so ab, ich sag mal 150, 200 € aufwärts. Nur kauft euch keinen China-Schrott. Also gerade im 3D-Druckbereich, auch was ich von Bekannten da mittlerweile mitbekommen habe, wo wirklich Netzteile drin sind, die abgeraucht sind, wo du gerade so lustigerweise sagst, mit dem Feuerlöscher neben dran oder wirklich Drucker, die bis auf das Mühteilchen an Schraube zerlegt sind, angeliefert werden und derjenige kriegt da einfach eine Tüte mit Teilen hingeschmissen und denkst dir so,
Ikea, ne?
zehnmal schlimmer als Lego ohne Anleitung im Blindflug. Da,
Schraubst du noch oder lebst du schon, ne?
ja, genau, da lohnt sich's wirklich hier und da mal vielleicht ein Fuffi mehr in die Hand zu nehmen. Und aber wie gesagt, so ab 150, 200 € kriegt man auch schon einsteigerfreundliche Drucker, wo man vielleicht nicht so viel erstmal Hand anlegen muss im Aufbau, aber klar, dann halt ein bisschen mit seinen Profilen probieren muss.
Ja, ich glaube, wenn man, also ich glaube, bei Bambu Labs, die sind ja soweit eigentlich schon komplett konfiguriert und kommen dann fast, ne, vielleicht dann mit
Nahezu
einigen wenigen
formatiert, ja.
Ausnahmen dann auch komplett bei dir an. Was ich am Anfang ganz cool fand, war, dass der Anycubic schon vormontiert war, aber du trotzdem halt noch sehr, sehr viele Sachen selber irgendwie dir zusätzlich drucken kannst oder ne, Optimierungen anbringen kannst. Und ich glaube, dadurch lernt man auch noch mal viel über den 3D-Druck oder den 3D-Drucker an sich noch mehr. Ne, wie funktioniert das eigentlich alles? Das war auf jeden Fall schon ganz spannend, dann zu sehen, dass man da auch noch mal selber nochmal Hand anlegen kann, auch ne, wenn es dann vielleicht nicht so ein China-Gerät ist, ne, für ein paar Euro und das dann schon beim ersten Mal wie so ein China-Kracher hochgeht. Aber trotzdem war da immer so die Angst dabei, gerade wenn es halt mit so heißen Temperaturen irgendwie dann dabei ist, dass dann mal irgendwas natürlich anfangen kann zu brennen. Ne, von daher nicht ganz ungefährlich, aber ich glaube, bei den meisten 3D-Druckern heute ist eigentlich kein Thema mehr, ne?
Ja, da sprichst du einen interessanten Punkt an. Ich muss auch sagen, so sehr ich meine Bambulab-Drucker liebe, wenn ich nochmal in den 3D-Druck einsteigen würde und jetzt kommt der Punkt dazu, es nicht für eine Betriebsgründung oder für eine Start-up-Gründung machen würde, würde ich vermutlich zuerst ein Anycubic kaufen. Aber auch aus dem Punkt raus, ich bin ein Bastler. Ich bin jemand, der gerne auch Gegenstände auseinander nimmt, mal demontiert, guckt, kann man was verbessern dran. Und mit Anycubic, ich bekomme es halt auch aus meinem 3D-Drucker-Bekanntenkreis mit, das ist wirklich was, da lernst du von der Pike auf wirklich, wofür jedes Teil bei einem 3D-Drucker gedacht ist, was wie funktioniert. Und dann hast du auch eher mal ein Wissen dafür, wenn der Drucker irgendwie zickt oder was fehlerhaft ist, dass du sagst, okay, das und das mechanische Teil macht die und die Bewegung, da könnte das Problem her sein. Weil die Mambo Labs, das sind fertige Kästen. Man sagt doch immer so ein bisschen in der 3D-Druckszene, stehe ich auch voll und ganz dazu. Bambulab-Drucker sind meistens eher so die Prinzessinnen unter den Druckermenschen. Stehe ich voll und ganz zu, weil fertiger Drucker, Filament ranschmeißen, vielleicht zwei, drei Schräubchen reindrehen, den Bildschirm anbringen und dann drucken, Abfahrt. Das habe ich damals bei mir wirklich nur aus dem Aspekt rausgemacht, dass ich wirklich zeitnah auch drucken konnte. Hätte ich das fürs Hobby gemacht, so nebenbei, hätte ich mir vermutlich einen Anycubic gekauft, einfach weil mich so die Mechanik an dem Ganzen interessiert. Jetzt so im Nachhinein habe ich auch bei Bambulab den ganzen Kram gelernt, aber das war jetzt ein einjähriger Prozess. Das kann man halt gerade durchs Demontieren oder Zusammenmontieren von so einem Anycubic deutlich schneller lernen.
Okay, cool. Ja, wenn wir so nochmal bei dir drauf gucken, du machst das Ganze ja dann natürlich auch aufgrund deines ja, Startups, wie du es jetzt gerade selber gesagt hast, oder deines ja, kommerziellen Betriebs. Wenn jetzt ein oder andere vielleicht Interesse hat und sagt, hey, was bietet denn der Nils irgendwie in seinem Online-Shop an? Zum einen, wo kann man deine Produkte finden? Also, ne, gibt es die nur bei einem Online-Shop oder gibt es die auch vielleicht bei anderen Händlern? Und was bietest du denn überhaupt an? Dass du einfach mal den interessierten Zuhörern und Zuschauern hier nochmal einfach irgendwie kurz erklärst, was man vielleicht bei dir oder welche Shrimp-Paddle-Produkte denn so auf dem Markt gibt und wo sie sie finden können.
Also prinzipiell, als wir letztes Jahr gestartet sind, sind wir erstmal über die Händler gegangen. Das war erstmal für mich der Punkt, weil es einfach handelbar sein sollte. Ich weiß, was ich für eine Reichweite allein schon mit YouTube habe. Wir sind mittlerweile bei, ich glaube, knapp 11.500 Abonnenten. Und
Ja,
da
eine ganze Menge.
habe ich nur das Worst-Case-Szenario gesehen. Da habe ich mir gedacht, okay, du bringst Produkte raus und wirst mit hunderten Bestellungen überflutet. Und da habe ich halt für mich gesagt, gehe ich erstmal über die Händler, denen kann ich wiederum die Großmengen zur Verfügung stellen und die verkaufen es dann weiter. Also zum einen, ihr bekommt die Produkte bei verschiedenen Händlern angeboten. Da findet ihr auch eine vollständige Liste auf meinem Shop www.shrimpaddle.de und halt
Den
mittlerweile
verlinke
auch.
ich natürlich dann auch hier unten in den Shownotes drin. Das heißt, wenn ihr vorbeigucken wollt, findet ihr auf jeden Fall unten den Link dazu.
Genau, mittlerweile auch einen eigenen Shop. Das war hauptsächlich aus Community-Wünsche-Tatsache entstanden. Ich war da jetzt gar nicht so nass drauf, vielleicht jetzt noch dieses Jahr auf Krampf einen Shop zu eröffnen, aber viele haben nachgefragt, was ich auch sehr schön finde. Das ist genauso wie das Thema. Anfangs habe ich keins meiner Produkte gebrandet. Dann haben viele gesagt, mach, dass da Shrimpaddle draufsteht, das ist voll cool, da fragen auch die Leute nach. Also ich muss immer wieder sagen, ich habe eine sehr geile Community und ja, daraus sind halt solche Dinge entstanden. Was findet der Interessierte bei mir zum aktuellen Zeitpunkt? Alles für züchterischen Bedarf, sowohl Fisch als auch Garnelenbereich, sprich Luftheberantriebe, ähnliches. Ansonsten auch innovative Produkte. Moospads ist ein ganz großes Thema, das ist der absolute Renner. Das sind, um einfach zu sagen, das, was ihr früher mit Aufbinden machen musstet oder mit Kleben, habt ihr einfach nur eine Schale, schmeißt euer Moos rein, macht einen Deckel drauf und haut das Ding ins Becken und es wächst prima und ihr müsst nichts befestigen, großartig. Und halt nach und nach auch Ergänzungen, Tools habe ich mittlerweile auch drin. Sei es drum, ein Sandflattener, vielleicht ein Scapingbecher, so Geschichten. Und ja, Ende Juli kommt die große Sommerproduktwelle. Ich haue im Moment so, ja, alle Vierteljahr eine große Produktwelle raus. Und da sind meines Erachtens die aufwendigsten Produkte mittlerweile mit dabei, gerade auch Pimp Your Gadgets, so die Richtung, also Sachen für Skimmer und sowas kommt noch mit dazu, für Filter und aber auch wirklich Sachen, die recht aufwendig in der Produktion sind, aber auch einen sehr großen Nutzen haben. Also ein Produkt, um da so einen kleinen Spoiler vielleicht mal zu geben, ist ein Halter für ein Objekt, was sehr oft in der Aquaristik verwendet wird und das Produkt besteht Tatsache aus 7 einzelnen Teilen, die verstellbar sind, die schiebbar sind, die drehbar sind. Also da sind sehr viele schlaflose Nächte draufgegangen, aber jetzt ist es genauso, wie
Das
ich es
kann
mir
ich mir
vorgestellt
vorstellen.
hatte. Also da kommt
Ja,
stetig,
das.
stetig neue Sachen mit dazu und wie gesagt halt auch, was mir immer Spaß macht, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut, gerade auf YouTube, Instagram oder so und sagt, boah, das wollte ich schon immer in der Aquaristik haben. Genau das ist das, was keiner hat. Und kannst du das vielleicht irgendwie herstellen? Es sind manchmal so banale Sachen, wo ich überhaupt selber nicht mit rechne. Wir haben jetzt vor 2 Monaten einen Einfülltrichter rausgebracht, der genau in die kreisförmige Bohrung von Denale-Deckeln, von den Scapers-Tank und von den Cubes reinpasst, dass du einfach bequem, ohne einen Deckel zu entfernen, Wasser auffüllen kannst. Ist unten auch noch ein Diffusor mit dran. Relativ simples Produkt, das Ding, ich komme gar nicht mit dem Drucken hinterher, so sehr ist das gefragt und das ist halt immer wieder interessant, weil das wäre sowas, wo ich erstmal gesagt hätte, boah, ich kann es gebrauchen, ob das die Masse gebrauchen kann.
Aber genau, aber jetzt, wo du sagst, also wenn ich jetzt mir hier so gerade, ich habe auf meinem Schreibtisch hier so ein 20-Liter-Cube-Flanelle stehen, nämlich das ist nämlich immer genauso das Problem, auch Fütterung oder sowas, ne, dann über dieses kleine Löchlein und wenn man dann vielleicht Wasserwechsel damit machen kann, ist ja eigentlich gar nicht so uninteressant, ne?
Ja.
Also werde ich auch auf jeden Fall mal vorbeigucken.
Gerne.
Siehst du, lerne ich auch noch was hier in diesem Podcast. Das ist ja richtig cool. Ja, Nils, ich denke, das sind erstmal so die Fragen, die einem so im Kopf rumhören, wenn man mit 3D-Druck und der Aquaristik irgendwie zusammen eine Podcast-Folge mal machen möchte. Und ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, dass du in diesem Podcast hier dabei warst. Auf jeden Fall sehr, sehr, ja, spannenden Einblick. Auch wenn ich natürlich schon den ein oder anderen Einblick durch meinen eigenen 3D-Drucker habe. Aber du hast natürlich dann nochmal, ja, sehr viel mehr Einblick, auch nochmal ganz viele andere Aspekte mit angebracht. Also super vielen Dank dafür.
Gerne.
Und genau, ansonsten würde ich sagen, sind wir damit dann auch am Ende der Podcast-Folge angekommen. Und wenn du jetzt bei Spotify zuhörst, kannst du gerne mal unten in der Umfrage reingucken. Da wird es darum gehen, was du mit 3D-Druck ja am liebsten umgesetzt haben möchtest. Also ob es lieber Werkzeuge sein sollten, Zubehörteile oder andere Dinge. Also guck gerne mal in der Umfrage mit rein. Ansonsten Nils, ja, YouTube-Auftritt, auch seinen Shrimp Paddle Online-Shop, den findest du natürlich auch unten in den Shownotes beziehungsweise in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich sage, Nils, vielen Dank und wir hören uns. Mach's gut, bis dahin, ciao.
Tschüss.